Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und bevor es mit der Folge heute losgeht, habe ich noch einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache. Ihr habt jetzt hier auf diesen Podcast geklickt oder vielleicht seid ihr auch zufällig drüber gestolpert, aber es geht heute um ein Horrorspiel. Heute geht es um das schöne Indie-Horrorspiel Home von den Benjamin Rivers. Das wird ein sehr cooler Cast, kann ich euch versprechen. Das ist auch ein super cooles Spiel, auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist, aber das solltet ihr unbedingt gespielt haben. Ich mache tatsächlich gerade aktuell selbst ein Horrorspiel. Und zwar arbeite ich an der Fortsetzung von Pineview Drive. Das ist ein Spiel von Viz Games. Das kam, ich glaube, vor ungefähr 2 Jahren raus und war ein Horrorspiel für PC. Das wird jetzt auch gerade portiert auf Konsolen. Also es wird auch eine PS4 und eine Xbox-Version geben, die jetzt gerade irgendwie in der Verification-Process sind. Also ich hoffe, dass die bald auch rauskommen. Ja, und da wird es eine Fortsetzung geben und die Hauptkritik an dem ersten Teil war von vielen Leuten, das ist alles cool von der Mechanik, das ist alles macht Spaß und so, aber die Story ist nicht so gut ausgearbeitet. Und deswegen hat mich Viz Games engagiert als freier Autor, dass ich daran mitarbeite und mir die Geschichte ausdenke, an den Dialogen arbeite, dass ich die Charaktere gestalte und so. Und das ist jetzt bis zu einem bestimmten Punkt passiert. Aber wir brauchen da Unterstützung und deswegen ist das Projekt jetzt auf Kickstarter gelandet. Die Kampagne läuft aus am 1.11., also so ziemlich einen Tag nach Halloween. Und also jetzt zur Ausstrahlung dieses Podcasts, der wird jetzt halt am Montag ausgestrahlt, haben wir noch ungefähr 8 Tage Zeit. Und ja, die Kampagne ist nicht so geil angelaufen, deswegen gehe ich jetzt diesen Schritt und mache jetzt diese kleine Nachricht hier vor Insert Moin. Wenn euch Horrorspiele interessieren oder ihr vielleicht etwas unterstützen wollt, wo ich daran beteiligt bin, würde ich mich total freuen, wenn ihr euch zumindest mal die Kickstarter-Seite anguckt und auch irgendwie teilt. Vielleicht ist das Projekt auch interessant für euch. Da haben wir ein Video, wo wir das Spiel auch erklären. Und dieses Projekt, das liegt mir auch sehr am Herzen, weil das halt wirklich das erste größte Horrorprojekt ist, wo ich als Autor irgendwie dran bin. Und ihr wisst ja selber, dass ich da totaler Horror-Superfan bin. Und jetzt selber wirklich mal in einem Spiel zu arbeiten, das in diese Richtung geht, ist ein kleiner Traum, der da irgendwie in Erfüllung geht. So. Und deswegen, ein Kickstarter brauchen wir, weil wir wollen da bei der Geschichte relativ frei auch agieren. Wir wollen halt kreative, freie Hand haben. Wir wollen da eine gewisse Zeit investieren, damit das alles irgendwie auch cool wird. Und dafür braucht man ja leider Geld, um sich halt irgendwie auch in dieser Zwischenzeit zu ernähren. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ding halt auf Kickstarter zu stellen, damit da auch irgendwie ein Budget zusammenkommt, mit dem man arbeiten kann. Was ich noch dazu sagen kann, als kleiner Teaser, Pineview Drive hatte eine ganz coole Mechanik. Das wird auch in den zweiten Teil wieder übernommen. Und zwar erkennt das Spiel, wenn ihr euch erschreckt. Also wenn dort irgendwie etwas im Spiel passiert, also zum Beispiel hört ihr irgendwo ein lautes Geräusch oder irgendwas oder ihr erschreckt euch, dann verzieht man ja so ein bisschen die Maus oder hat irgendeine Reaktion an der Steuerungseingabe. Und dieses Spiel nutzt das dazu aus, um euch dann danach noch weiter zu erschrecken. Also wenn ihr sowieso schon angespannt seid und euch irgendwie euch vom Spiel so ein bisschen beeinflussen lasst und oh Gott, das ist jetzt alles gruselig und das Spiel zeichnet diese Bewegung auf in der Steuerung und erschreckt euch danach noch ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen wie bei Eternal Darkness mit den Insanity Meter. Es geht so in etwas in so ungefähr in dieselbe Richtung und ich habe mir eine Geschichte über Themen wie Verdrängung und vergangene Ereignisse, die im Unterbewusstsein liegen, ausgedacht, die mit dieser Mechanik irgendwie zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass wir dieses Projekt auch realisieren können. Okay, genug gelabert. Eigentlich geht's ja hier um Home. Deswegen den Link dazu, den werde ich in den Blog reinposten. Ich würde mich freuen, wenn ich 2, 3 von euch vielleicht dafür interessieren kann. Und ich wünsche euch mit der heutigen Folge super viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Jan Ole. Guten Morgen.
Moin.
Grüß dich. Jan, wo kommst du her und was? Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, mich kennt man jetzt schon aus 2 Podcasts und ich bin jetzt sozusagen so der Nischenspielmann, weil ich habe jetzt schon 2-mal Spiele mitgebracht, die wahrscheinlich kaum jemand gespielt hat. Letztes Mal haben wir uns rundherum um Torren gearbeitet. Und ja, auch dieses Mal habe ich wieder so ein kleines Spiel mitgebracht, das schon älter ist, aber das nicht so viele Leute unbedingt auf dem Zettel haben. Ansonsten gibt's über mich nicht so viel zu wissen. Ich bin Student, aber habe mit der Industrie soweit nichts am Hut.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du, Jan, so immer zur Sendung kommst mit so einem kleinen Sack, mit so einer Tüte und dann sagst du so, heute habe ich mal was mitgebracht. Und dann greifst du rein und holst dann irgendwie ein Spiel raus, haust es auf den Tisch und alle so, oh, was ist das denn? Und
ja, das bin ich.
Das bist du. Und und heute hast du tatsächlich ein besonderes Spiel dabei, beziehungsweise das haben wir beide uns gemeinsam vorher, du hast es vorgeschlagen, ich habe es dann jetzt gestern tatsächlich gespielt. Und zwar geht's heute um Home. Das ist ein kleines Indie-Horror-Spiel von Benjamin Rivers, was es auf so ziemlich allen erdenklichen Plattformen gibt. PS4, PS Vita, iOS, Windows, Mac. Und ist ein total cooles, kleines Horror-Adventure.
Ja, ich nenne es ja immer gerne den größten Etikettenschwindel überhaupt, weil das Ding heißt ja im Untertitel Unique Horror Adventure, meine ich. Und ich sage es hier und jetzt, es ist als Horrorspiel nicht so gut wie diverse andere Titel, aber es ist auf ganz vielen anderen Ebenen ein großartiges Spiel. Und das macht es für mich tatsächlich sehr interessant.
Das ist ganz witzig, weil ich fand es sogar als Horrorspiel richtig gut.
Das ist ja tatsächlich.
Ich fand's echt scheiß gruselig. Also ich bin so mit Sachen, die ein bisschen minimalistischer sind und eher so mit deiner Vorstellung spielen, sehr viel, da bin ich sehr viel empfänglicher und das funktioniert auch viel, viel besser bei mir. Und wenn ich mich da einmal reingefuchst habe, dann funktioniert, also habe ich mehr Angst vor als vor Sachen wie Outlast oder so, die ich auch witzig finde, aber das ist halt so in your face. Und vielleicht müssen wir am Anfang mal ganz kurz beschreiben, worum geht's. Also Home ist ein Spiel, was der Benjamin Rivers in Eigenregie durchgezogen hat. Hat so einen Retro-Art-Style. Das sieht von den Bildern her sehr, sehr oldschoolig aus.
Fast ein wirklicher Grob-Pixel-Look.
Also grob. Wenn man das sagen möchte. Also die Pixel sind richtig fett. Und ich habe es gestern auf der PS4 auf einem 52 Zoller gespielt und das ist schön. Ey, es ist wirklich schön, weil es ist so richtig fette, große Pixel. So groß, größer als auf ein Super Nintendo oder so. Größer als auf ein NES. Du hast das Gefühl, du spielst einen Commodore. Spiel so, aber halt mit richtig coolen Licht und, also als wenn es ein total super geil fortgeschrittenes Commodore 64 Spiel wäre so. Vielleicht ein bisschen drüber von den Farben. Aber geil. Also das sieht auf dem großen Schirm richtig cool aus, aber ist halt auf dem ersten Blick, sieht das halt sehr, sehr retromäßig aus. Macht aber auch Sinn, weil der Mann musste das ja auch alles irgendwie alleine stemmen und das war so sein Ding. Aber das ist gar kein Nachteil, denn...
Nee, es war eine Atmosphärefrage, würde ich mal sagen.
Total. Vielleicht kannst du mal weiter beschreiben. Also, was passiert in Home?
In Home erwachen wir als Protagonist mit fescher, orangener Kappe und einem verletzten Bein. Das wird später noch wichtig, würde ich mal sagen.
Ja.
Und sind in einem Raum, finden eine Taschenlampe, die wir einschalten. Und fortan durchstreifen wir dann verschiedene Locations innerhalb dieser kleinen Stadt mit unserem namenlosen Protagonisten. Und versuchen eigentlich nur eins, nämlich nach Hause zu kommen und herauszufinden, ob es unserer Frau, auf die wir mehrfach Hinweise innerhalb dieses Örtchens finden, überhaupt gut geht. Wir wollen eigentlich nur nach Hause zu Rachel. Das ist so in der Nussschale mal die Handlung von Home.
Genau. Und wir müssen hier auch ein bisschen trennen, so dass wir das letzte Mal bei Torrent, also wir versuchen jetzt am Anfang des Spiels so ein bisschen spoilerfrei zu beschreiben, weil es lebt sehr stark davon, was als nächstes passiert. Und dann machen wir irgendwann so einen Cut und dann reden wir einfach mal frei raus, was uns da so passiert ist. Das Coole ist, also der hat halt, also es ist natürlich dieser alte Trick, man wacht auf ohne Erinnerung und dann wird eine Reise vollzogen und man findet nach und nach heraus oder findet irgendwelche Sachen, die Geschichte so zusammensetzen, ist aber bei Home einfach super cool und sehr, sehr gut geschrieben und auch so gut gemacht, dass man dieses schon oft verwendete dramaturgische Mittel auch wieder sehr frisch empfindet. Also es ist nicht so einfach so ein billiger Trick, um so den Zuschauer oder den Spieler da irgendwie mit reinzubringen, wie man es in tausend anderen Werken schon gesehen hat. Aber hier bei Home ist es halt wirklich essentiell für die ganze Geschichte und so weiter. Und es funktioniert echt super gut. Und das Coole ist, dass dadurch, dass du wenig weißt und nicht so richtig weißt, was so vor sich geht und man hat nur so einen kleinen Radius von der Taschenlampe, das ist so ähnlich wie bei Silent Hill, wo man auch sehr, sehr wenig von der Umgebung sieht, gepaart mit diesem Pixel-Stil, man die ganze, deine ganze Vorstellung, diese Vorstellungskraft von dir wird total stimuliert durch diesen minimalistischen Stil. Also er redet, also es gibt keine Stimmen, du musst alles selber in deinem Kopf hast, musst du dir selbst eine Stimme für diesen Charakter suchen. Du, viele Sachen sind halt sehr, sehr minimal dargestellt, aber so nach und nach, je weiter man spielt und je mehr man in dieses Spiel irgendwie reinkommt, desto mehr spielt dann halt wirklich das, was in deinem Kopf dann irgendwie passiert, auch mit. Es ist so ein bisschen, als würde man ein Buch lesen, weil man auch wirklich sehr viel liest in diesem Spiel. Und das fand ich großartig.
Es ist, also es hat gewisse Anleihen an das Genre der Visual Novels. Das würde ich generell mal festhalten. Aber das ist ja gerne genommen in vielen dieser Spiele. Man könnte es auch wieder, und ich sehe das nicht so, das sage ich schon mal im Voraus, als Walking Simulator verschreien, ja, weil man im Wesentlichen auch nur von rechts nach links, etwas oben nach unten sich in zwei Dimensionen bewegt, ab und an Dinge einsammelt. Keins der Rätsel, die darin vorkommen, wie bestimmte Pumpen in einem Wasserkraftwerk zu aktivieren. Man drückt oft genug drauf, bis der Button grün leuchtet und dann ist fertig ist die Soße. Insofern, das ist einfach nicht das, was dieses Spiel ausmacht, sondern wirklich, und hier auch nochmal Thema Texte, die Vorstellungskraft, die Atmosphäre, die sich währenddessen entfaltet, während man immer weiter durch diese Gebiete wandert, und eben die Texte, die mir wirklich gut gefallen, weil auch wieder ein gutes Thema. Es arbeitet sehr schön damit, dass diese ganze Welt sich auch ohne dich als Zentrum von ihr weiterbewegt. Weil in dieser Welt werden Annahmen getroffen, in dieser Welt werden Informationen weitergegeben, die du vielleicht gar nicht einordnen kannst, vielleicht erst später mit zusätzlichen Informationsschnipseln einordnen kannst oder vielleicht auch niemals einordnen kannst. Sie gehören einfach zu dieser Welt und es wird vorausgesetzt, dass diese Welt vorher existiert. Und das gibt dem Ganzen so einen schönen naturalistischen Anstrich, der ja in vielen anderen Werken eben nicht verwendet wird, sondern da ist dann erstmal die Exposition, da bleibt dann ein Charakter stehen, dreht sich zu dir um und erzählt dir erstmal Dinge, die dein Charakter eigentlich wissen sollte.
Genau.
Und in diesem Fall ist es halt, fällt's wieder wunderbar zusammen. Hier sind wir wieder bei unserem letzten Mal gesuchten Begriff, wie das Zusammenfallen von ludischen und narrativen Elementen denn genannt werden sollte. Weil einerseits weißt du aufgrund der Ausgangslage natürlich nichts über diese Welt, du als Spieler und auch du als Spielfigur, der ja aufwacht und nicht weiß, was genau vor sich geht. Und sein gesamtes Vorwissen wird dem Spieler dann auch in kurzen Gedankensprüngen mitgeteilt, die aber auch wieder vollkommen normal wirken. Zum Beispiel, wenn man später ein Kraftwerk betritt, denkt sich die eigene Figur kurz, ha, hier habe ich gearbeitet, das ist ja merkwürdig. Warum laufe ich jetzt durch dieses Kraftwerk? Und das macht diese ganze Welt so schön erfahrbar, ohne dass man selbst eben dieses klassische Zentrum dieses ganzen Universums darstellt. Das gefällt mir immer sehr gut.
Genau, und du hast gerade auch den schönen Begriff Zusammenfall gesetzt. Es gibt in der Erzählung normalerweise immer in dramaturgischen Konzepten den Zusammenfall der Gegensätze. Also es gibt verschiedene Sachen, verschiedene Ziele, die erreicht werden müssen, verschiedene Elemente, die gegeneinander arbeiten. Und am Ende hast du bei einer Geschichte normalerweise, da gibt es diesen einen Punkt, da fällt alles zusammen, da ist das Ziel erreicht. Und diese Hinführung dorthin bis zu diesem Punkt, die ist in Home einfach fantastisch geschrieben. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich besonderen Teil, nämlich von diesem Spiel.
Ich muss noch einmal kurz einhaken, wo wir gerade dabei sind. In der Literaturwissenschaft unterscheidet man ja sehr gerne bei, oder fangen wir es anders an. In der Literaturwissenschaft gibt es diese Theorie, dass die gesamte Zusammenfassung des Inhalts, ich verkürze das Ganze jetzt mal und versuche möglichst wenig mit Fachtermini um mich zu schmeißen. Auf jeden Fall findet sich darin das Geschehen, was alles abbildet, was in dieser Erzählung eben geschieht, die sich dann unterscheiden lässt in Geschehnisse und Ereignisse. Und Geschehnisse sind Dinge, die in dieser Welt immer wieder geschehen oder in dieser erzählten Welt vollkommen normal sind, sodass ihnen die Ereignishaftigkeit fehlt. Und die Ereignishaftigkeit entsteht erst durch das Überschreiten einer Grenze, die sowohl topologisch als auch topografisch sein kann. Also sowohl, dass man von einem Land sich ins andere bewegt, kann ein Ereignis sein, wie auch einfach nur der Wechsel eines Bewusstseinszustands.
Genau.
Und in diesem Spiel, in Home, ist es nachdem diese Ausführung jetzt sehr lang war, sehr schön, weil eine sehr starke Indifferenz für mich besteht zwischen Geschehnis und Ereignis. Weil viele Dinge, die geschehen, kann man als Spieler nicht wirklich einordnen. Und es wird erst sehr spät in der Handlung so darauf zurückgegriffen, dass Dinge im Nachhinein ereignishaft werden. Und das ist, sieht man auch nicht so häufig in Spielen. Das fand ich teilweise sehr kunstvoll umgesetzt.
Genau, das ist eigentlich ein Konzept, das kennt man eigentlich viel, viel mehr von Filmen. In Filmen gibt es das durchaus ein bisschen öfter, das, was du gerade beschrieben hast. Du bekommst diese Puzzleteile vor die Nase gesetzt, musst diese Sachen, diese Elemente irgendwie zusammensetzen. Aber wo du jetzt gerade was sagst wegen dem Konzept, das kennt man aus dem griechischen Theater zum Beispiel, dass im ersten Akt hast du immer direkt alle Elemente irgendwie drin, die die ganze fortlaufende Handlung irgendwie erklären oder die das irgendwie abbilden. Also ein gutes Filmbeispiel, was mir da jetzt einfällt, ist zum Beispiel Reservoir Dogs von Tarantino, der erste große Film, glaube ich, den er gemacht hat. Da sitzen alle Protagonisten an einem Tisch und sagen zwei, drei Sätze und diese ganze und spielen, glaube ich, einfach nur Poker oder Skat, also auf jeden Fall ein Kartenspiel. Man kann anhand dieser Konstellation und anhand der Sätze und anhand der Sachen, die sie sagen, schon sehen, wie sie im Laufe der restlichen Handlung positioniert sind. So, also man kann anhand der ersten Szene, die geht vielleicht 5 Minuten oder so, ist schon eigentlich der komplette Film, die komplette Handlung so pre-shadowed, also vorausgesagt.
Ja, da kann man diskutieren, ob das eben als Mittel eine Prolepse, also eine Vorwegnahme von späteren Ereignissen ist. Mhm. Und ja, das ist natürlich korrekt, ist ein ganz normal zu wählendes Stilmittel. Aber das ist auch nicht ganz das, was ich bei Home meine. Also die Dinge sind nicht wirklich proleptisch. Also ich kann jetzt ich versuche mir gerade irgendwas auszudenken, was dem Spieler nicht zu viel vorwegnimmt.
Aber es gibt einen Rahmen, das wollte ich damit sagen.
Ne?
Also
ja, das
genau, also das, was du am Anfang siehst, also die nicht so viel verraten, aber das, was du am Anfang, also die umgeht, es hat einen Kreis. Also man hat schon das Gefühl, dass man von seinem Startpunkt aus einmal so, auch wenn es nicht der reelle selbe Ort ist, den man dort von Anfang an, das sind zwei unterschiedliche Orte, aber es gibt einfach viele Elemente, die am Anfang auftauchen und die sich am Ende nochmal wiederholen, aber durch die Reise eine Entwicklung gemacht haben. Ich will ein Beispiel spoilerfrei nennen, der Spiegel. Es gibt, du wachst in einem Haus auf, da ist ein Spiegel und der ist am Anfang intakt, man guckt sich an, man sieht sie zum ersten Mal, dann kriegt eine kleine Beschreibung von dir gegeben, du wunderst dich über bestimmte Sachen, ich sag jetzt nicht was, aber du wunderst dich über bestimmte Sachen, so, und dann spielst du dieses Spiel und kommst am Ende an eine andere Stelle mit einem sehr ähnlich gestalteten Spiegel, der aber zerbrochen ist, und da gibt es dann sofort diesen Kreis, aha, Spiegel, Spiegel, man guckt am Anfang und am Ende guckt man in den Spiegel rein, aber hier ist irgendwas im Laufe der Handlung passiert. Und ganz offensichtliches Symbol, das hat eine Erschütterung gegeben. Also der Spiegel ist ja zerbrochen. Man sieht, wenn man da reinsieht, nur noch Fragmente von sich. Das ist, ohne zu viel zu spoilern, ich versuche da jetzt gerade die ganze Zeit drum herum zu reden, aber diesen Rahmen hast du so. Man hat schon so das Gefühl, okay, ich gehe jetzt so wie in den verwunschenen Wald so rein, so Archiplot-mäßig, gehe da rein, mache meine Erfahrung und dann komme ich wieder zurück und komme zu einer Konklusion. Und das ist nämlich der spannende Teil, die Konklusion bei Home. Das ist super cool gemacht.
Ja, und da würde ich eben auch noch mal sagen, dieser Rahmen endet für mich mit der Erzählklammer. Mhm. Also das, was du gerade angeführt hast, es gibt ja, und man verzeihe mir jetzt diesen Spoiler, man wacht zu Beginn auf und es gibt einen Punkt in der Handlung, wo man erneut aufwacht. Mhm. Und das ist für mich die Erzählklammer. Und die eigentliche Konklusion am Ende, also das, was nach diesem Erwachen folgt, ist dann noch mal abgekapselt von dem Ganzen.
Genau, das ist wie so ein großer Epilog. Eigentlich auch nicht wirklich, weil dort kommt es tatsächlich, dort geht es darum, alles zusammenzusetzen. Oh Gott, wie beschreiben wir das jetzt, ohne dass wir zu viel verraten?
Also da würde ich wirklich sagen, ich versuch's gleich auch noch mal. Da ja. Verweise ich wirklich auf den Spoiler-Part, wo ich dann auch sagen muss, man findet bestimmte Hinweise in diesem Spiel, die man verschieden interpretieren kann. Und das wird in diesem Epilog von dir getan, sodass du am Ende eine gewisse Mitgestaltung für die eigentlichen Umstände deiner Reise zusammensetzt.
Wir uns hier von Wort zu Wort hangeln, aber das ist völlig richtig, ja.
Und wählst am Ende tatsächlich auch eine Art von Ausweg.
Genau.
Es gibt da verschiedene. Ich habe sie alle freigespielt, weil es mich sehr interessiert hat. Und alles, was wir jetzt darüber, glaube ich, noch sagen würden, muss dann in den Spoilerbereich verschoben werden, weil
vielleicht eine Sache. Also bei Home ist nichts so vorgegeben wie bei einem richtig linearen Horrorspiel. Also die Gameplay-Mechanik und auch ein großer Teil dieser Handlungen sind zwar linear, aber das Spannende ist, und das ist wirklich der letzte Hinweis, den ich gebe, ist, dass das, was du an Informationen aufsammelst, musst du dir selber am Ende kombinieren. Und es führt dann, es ist jetzt nicht so, dass es dann sich plötzlich auflöst und dann ist das, stehst du dann da mit Fragen, sondern du wählst selbst, wie diese Handlung aufgefasst werden soll. Okay, so, jetzt weiter geht's, glaube ich, nicht.
Es erinnerte mich tatsächlich oft auch an Silent Hill, in der, wie das Ganze
genau
aufgefasst wurde. Zum Beispiel in Silent Hill 2, und ganz ehrlich, wer jetzt schreit, Spoiler, dann es tut mir leid, es beeinflusst die Handlung, wie oft du dir Angelas Messer anguckst in Silent Hill 2. Mhm. Ich habe es mir zum Beispiel relativ häufig angeguckt, weil ich mich gefragt habe, ob es noch in einem Rätsel zum Einsatz kommen könnte beim ersten Durchspielen. Mhm. Und habe dann aber auch nachher bei der Auflösung gedacht, oh Gott, natürlich, ich habe die ganze Zeit dieses Messer studiert.
Ja.
Und es hatte einen gewissen Einfluss. Und so ist es auch mit gewissen Elementen in Home.
Genau. Erinnert auch, jetzt wo du es gesagt hast, erinnert auch an einigen Stellen natürlich stark an Silent Hill. Also es ist durchaus eine nicht ganz unähnliche Struktur. Ich habe ja vorhin Archiplot gesagt, ist hier auch ähnlich. Verwunschener Wald passt ja sogar wortwörtlich teilweise. Und also es ist schon eine Art von Heldenreise, wo es auch darum geht, am Ende vielleicht eine Art von Katharsis oder eine Auflösung zu erfahren. Das ist durchaus sehr, sehr ähnlich. Und auch so von optischen her, also es ist zwar dieser grobpixelige Look, aber du hast durch diesen Taschenlampeneffekt und dadurch, dass du nicht immer so weit sehen kannst, hast du auf jeden Fall dieses Gefühl von Silent Hill. Und das Sounddesign ist auch geil, sehr minimalistisch. Du hast eigentlich überhaupt gar keine Musik aus deinem Hauptmenü und hast ansonsten nur Geräusche und das funktioniert hervorragend.
Also dieses Spiel arbeitet, und das liebe ich bei Spielen oder auch Filmen und Serien, es arbeitet unglaublich gut mit Stille. Weil du sehr oft eine sehr lange Stille hast, die aber trotzdem in gewisser Weise gefärbt ist von dem, was man selber in diese Stille reinprojiziert, und dann einzelne Geräusche, die dadurch noch ganz anders für den Spieler konnotiert werden. Und genau das macht so atmosphärisch. Und es hat nur einen Jumpscare, aber der hat mich beim ersten Mal vollgerissen.
Ja, ich, boah.
Weißt du, welchen ich meine?
Ja.
Okay.
Alter Falter.
Ja, das habe ich beim ersten Mal auch so gedacht.
Aber du hast aber die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas passiert, ne? Also du hast immer das Gefühl bei dem Spiel, jetzt gleich passiert. Und manchmal passieren auch wirklich Sachen, aber oft auch nicht immer so direkt in dein Blickfeld. Das haben sie super clever gemacht, hat der Benjamin. Dass manchmal auch Sachen so quasi im Augenwinkel so passieren. Und du denkst, war da was? Ist da was passiert? Und du bist dir gar nicht so sicher und ist schon wieder weg. Also es wird dir auch nicht so auf die Nase gebunden. Also es ist super gemacht.
Und auch wieder, ja, jetzt verschreien sie mich alle wieder als Fanboy, aber auch wieder eine Sache, die an Silent Hill erinnert. Es sind auch Dinge drin, die einfach nur da sind, um den Spieler zu natzen.
Ja,
so,
ja.
Ganz kleine Kleinigkeiten, wie bei Silent Hill 2. Du gehst im Gefängnis aus einer Zelle raus und dann fällt hinter dir was um.
Ja. Großartig.
Das hat keine weitere Bewandtnis. Es ist einfach nur da, um deine ohnehin schon angespannte Situation noch schlimmer zu machen.
Ja, es soll dich einfach komplett verunsichern. Ne? Also wirklich so, dieses unsichere Erzählen. Du kannst dich überhaupt gar nicht auf den Erzähler irgendwie verlassen, auf die ganze Narrative. Da sind so viele Elemente drin, die dich einfach nur ein bisschen verwirren und du weißt nicht so genau, was ist hier eigentlich los, und super gemacht. Aber da darf man auch nicht so ins Detail gehen, da muss man sich einfach überraschen lassen. Und man ist einfach erstaunt. Also man ist erstaunt, wie gut das funktioniert mit diesem minimalen Stil. Ich sage, großartige Artentscheidung. Ich habe es auch wirklich genossen, das auf dem großen 52 Zoller zu spielen, wo normalerweise die fettesten 3D-Spiele drüber laufen. Und das dann so zu sehen, ist aber auch sehr, sehr schön, sehr, sehr cool. Also, so, jetzt müssen wir aber wirklich mal so langsam in den Spoiler-Part kommen, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Also, wer bis hierhin gehört hat, also das Spiel ist nicht so lang. Das geht so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Es gibt am Anfang eine Texteinblendung, wo Benjamin empfiehlt, das auch am Stück zu spielen. Mit Kopfhörern natürlich im Dunkeln. Würden wir auch ganz dicke empfehlen, weil das Horrorspiel, also wer Horrorspiele bei Tageslicht spielt, der ist ja wohl nicht bei Trost. Und
das kann man beim zweiten oder dritten Durchgang dann vielleicht auch mal machen, aber den ersten.
Ja, ja, der erste, nicht. Also der Initialdurchgang, der muss auf jeden Fall im Dunkeln und bei unter anständigen Bedingungen. Und es lohnt sich auch total, sich die Zeit zu nehmen. Also dann wirklich wie bei einem Kinofilm oder so, sich zu sagen, okay, jetzt habe ich eineinhalb Stunden Zeit und dann kann man das auch in aller Ruhe durchspielen. Und das kostet schlappe 3 €. Überall, glaube ich, schlappe 3 €. Das ist echt, also wir empfehlen das dicker.
Wahrscheinlich kriegst du es jetzt gerade. Ich weiß nicht, wann der Podcast kommt. Insofern kann ich mich auch in die Nesseln setzen. Aber jetzt in diesem Halloween-Sale wahrscheinlich sogar noch mal günstiger.
Nee, das kommt alles sehr pünktlich hier zu Halloween.
Also die, ja gut, weil Aufnahme, da ist es auch.
Ja, aber da wird's sehr wahrscheinlich. PlayStation
angeboten.
Genau, PlayStation, und es gibt auch auf Vita, liebe Vita-Fans. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auch auf der Vita TV spielen kann. Ich glaube aber schon. Und ist auf jeden Fall, also ganz dick. Kann ich sehr empfehlen. 3 € kommt, also ist Kaffee bei Starbucks kostet mehr. Gebt euch das mal. So, und jetzt kommt der Spoiler-Teil. Ich trenne noch mal.
Spoiler!
So, jetzt können wir nämlich mal voll raus. Und das Geile ist an diesem Spiel, dass man, und jetzt wirklich, also wenn ihr es wirklich nicht gespielt habt, dreht um, nehmt euch die Stunde und kommt dann wieder an diese Stelle. Markiert euch diesen Punkt. 22 Minuten in der Podcast-Aufnahme.
Jetzt lege ich mal wieder mein alter Ego an und wir steigern die Spannung vielleicht noch mal etwas mehr.
Ja.
Ich werde zu Cliffhanger und sage, reden wir doch erstmal über den Jumpscare, von dem ich gesprochen habe, ja, damit die Leute noch mehr auf der Kante von ihrem Stuhl hocken.
Ja, hau rein.
Der Jumpscare war für mich in diesem Kanalsystem, in diesem Sewer System, als das Rohr hinter dir platzt.
Boah, ja.
Das hat mich wirklich beim ersten Mal echt gerissen, weil ich bin an diesem Rohr ja, du läufst da 3-mal auf jeden Fall vorbei. Ich bin da, glaube ich, öfter dran vorbeigelaufen. Und irgendwann zu einem gewissen Punkt im Spiel, wenn man alle Pumpen reaktiviert hat, läufst du an diesem Rohr vorbei und es macht halt einfach nur. Und alter Schwede, das war schon echt gut. Das wollte ich jetzt nur noch mal anführen und mich vergewissern, dass da nicht noch irgendwas drin war, was ich übersehen habe.
Da habe ich mich auch so mega erschrocken. es gibt auch andere Stellen, wo ich mich erschrocken habe. Also es gab halt irgendwie auch einen Teil, da gibt's so Fledermäuse. Und das ist, wenn du dann nach oben läufst, dann fliegen diese Fledermäuse weg. Und das ist ja eigentlich der einfachste, der voraussagendste Effekt, den es überhaupt in so einem Spiel gibt. Fledermäuse und die verscheuchen sich und fliegen rum. Ey, ich habe mich trotzdem erschrocken.
Da muss ich aber auch sagen, da hatte ich einen etwas despektierlichen Gedanken, nämlich I'm Batman.
Ja, so. Ja, ich bin nicht so.
Das hat mich sehr an Batman Begins erinnert.
Ja, bin nicht so der mega Batman-Fan. Deswegen, wahrscheinlich war das bei mir jetzt nicht so im Kopf, aber das war so, ich so, ja gut, da läufst du halt hoch und wahrscheinlich tun die nichts. Und dass die aber tatsächlich animiert sind und dann wegfliegen, das fand ich schon irgendwie, das hat mich völlig mehr geschockt, als es eigentlich sollte. Und das Coole ist, dass diese Fledermäuse ja später wiederkommen, wenn du dann beim Wasserturm bist. Wenn du dann oben hochsteigst, dann sieht man die im Hintergrund dann herfliegen. Das ist cool.
Und wenn man nicht nach oben leuchtet, fliegen sie auch nicht weg. Ich habe es ausprobiert.
Und was mich wirklich verrückt gemacht hat, war dieser Schatten, der dich im Wald verfolgt.
Ach ja.
Alter. Und einmal, du hörst den immer. Du hast immer irgendjemanden durch dieses Geäst steigen. Du hast immer diese Geräusche links, rechts, so über Kopfhörer, richtig geil. Und dann gibt's wirklich eine Stelle, wo dann so ein Schatten hinter einem Baumstamm verschwindet. Ich so, what? Und da dachte ich, jetzt passiert irgendwas. Aber es kam nicht. Es war trotzdem sehr gruselig. Super gruselig. Und geil sind ja auch diese Übergänge. Diese Resident Evil-artigen, super pixeligen Übergänge, wenn du durch eine Tür gehst oder die Leiter hochsteigst irgendwie, und das ist total spannungsfördernd.
Wirklich wie im ersten Resident Evil, ja.
Es ist fantastisch. Und ich finde, es funktioniert auch total gut, weil gerade so zum Schluss, und da ist ja gerade dieser Teil, wenn man dieses gewisse Etwas findet, dann sieht man ja auch tatsächlich zum ersten Mal Hände. Und ich dachte auch die ganze Zeit, okay, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt passiert irgendwas. Aber manchmal sieht man halt auch einfach nur schwarz und dein Kopf arbeitet dann weiter, finde ich total gut. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal zielgerichtet übers Ende sprechen.
Ja, jetzt aber.
Jetzt aber. So, fängst du an? Ich trau mich nicht.
Du traust dich nicht?
Ja.
Also, ja, wo kommen wir her? Ich würde erstmal sagen, schildern wir, was am Ende geschieht, ne? Mhm. Und dann können wir uns ja mal reinstürzen, wie wir da so zu stehen, wie wir gewisse Dinge interpretieren. Also zum Schluss kommt man nach den ganzen Strapazen in sein Haus zurück, durch die Hintertür, die nicht verschlossen ist, und stapft durch die Küche, sucht dann noch ewig lang Schlüssel, bis man schließlich in den Keller runtersteigt, mit einem Brecheisen eine Trockenwand öffnet und zu einer Plane ganz am Ende des Raumes marschiert, an dessen Wand Don't Look geschrieben ist, und zwar immer wieder. Und hebt diese Plane hoch mit der Frage, liegt Rachel darunter, ja oder nein? Und in dem Moment war ich wirklich, Moment, was? Warte mal, ich soll das jetzt entscheiden.
Genau.
Und nach dieser Entscheidung, egal wie man sie trifft, wird der eigene Charakter von Müdigkeit übermannt und alles wird schwarz. Und man kommt, um da wieder die Erzählklammer aufzugreifen, wieder zu sich. Man hat den gleichen Blinzeleffekt aus der Schwärze heraus und setzt sich auf und steht in seinem eigenen Zimmer neben seinem Bett.
Genau. Das ist das Interessante mit dem Ende. Denn du findest unterwegs, also ganz ausschlaggebend ist deine Brieftasche. Man findet ganz viele Gegenstände, die alle zu deiner Brieftasche gehören. Eine Kreditkarte, irgendwie die Driver's License, also der Führerschein.
Die ID.
Die ID, genau, der Personalausweis und solche Sachen. Und das sind alles Dinge, wo du weißt, okay, hier bin ich gewesen, ist irgendwas passiert. Und man findet auf dem Weg natürlich Leichen. Man findet Leichen von einem Nachtwärter, der in dem Kraftwerk gearbeitet hat. Man findet
gleich neben sich in der Eröffnung die Leiche eines Mannes.
Genau. Und auch viele andere Hinweise, dass da irgendwas passiert ist. Und du läufst im Prinzip ja diesen, also du, ne, augenscheinlich diesen Weg irgendwie zurück, hast diese Sachen auf dem Weg verloren und kannst dich an diese Ereignisse nicht erinnern, aufgrund wahrscheinlich, weil sie unwahrscheinlich traumatisch waren. Und das Interessante ist, dass aber das Spiel, die diese Puzzleteile gibt, diese Gegenstände zu finden gibt und auch Hinweise, und es gibt auch bestimmte Sachen, die optional sind. Also zum Beispiel gibt es so ein Videotape, das man sich angucken kann, aber da muss man erst einmal einen VS-Player finden, um das irgendwie abzuspielen. Solche
Sachen. Und den Schlüssel zu dem Überwachungsraum vorher.
Genau, also das sind so optionale Quests, die aber halt die Handlung halt wesentlich verändern und die auch andere Hinweise geben. Und das Ende ist sehr, sehr clever, weil es ist keine einzelne vorgegebene Handlung. Es ist nicht so, dass der Benjamin Rivers da jetzt ein Stück durchgeschrieben hat und gesagt hat, so, hier ist der Twist, sondern er gibt dir einfach eine Reihe von verschiedenen Fragen und du entscheidest selber, wie die Geschichte ausgeht.
Und was wir auch noch sagen müssen, es gibt noch zwei Gegenstände, die man aufsammeln kann, die sehr wichtig für das Ende sind, nämlich eine Pistole und ein Messer. Ein blutiges Messer, das man neben dem platzenden Rohr findet.
Ja, und das ist auch geil, weil das auch sofort diese Videospielmechanik auch hinterfragt, ne? Man findet in Videospielen immer einen Gegenstand und dein Reflex ist natürlich, das mitzunehmen, weil du denkst, okay, super. Und oft ist das so, wenn man sein eigenes Spielverhalten beobachtet, dass man alles einsammelt, bis das Inventar voll ist. Das ist dann so der Moment, wo du denkst, okay, brauche ich das wirklich? Und bei Resident Evil klappt das ganz gut, weil das Inventar sehr klein ist, aber bei anderen Horrorspielen irgendwie, da sammelst du ein und sammelst ein und sammelst ein und es ist einfach eine große Sammelei. Und es wird nicht großartig reflektiert, dass du da irgendwelche Gegenstände aufnimmst und so. Bei Home wird das so ins Absurde geführt, weil da fragt dich das Spiel die ganze Zeit, willst du dieses Messer wirklich aufnehmen? Willst du die Pistole aufnehmen? Willst du deine ID aufnehmen? Du kannst auch sagen, mach ich nicht. Und weitergehen. Und je nachdem, was du da aufgesammelt hast und so, hast du ja auch andere Bruchstücke und du entscheidest dich auch dazu, diese Sachen indirekt dann in deine Handlung mit aufzunehmen und so. Und dann stellt da auch andere Fragen, je nachdem, welche Gegenstände du aufnimmst.
Und du kriegst auch noch ein eigenes Ende, wenn du nichts mitnimmst.
Wie geil ist das?
Gibt's auf der PlayStation auch eine Trophäe für und es ist ganz interessant, weil du wirklich am Ende ja keinen Hinweis hast, was passiert ist. Es bleibt dir nur eine Handlungsoption. die man voraussetzt. Also zwei, weil die letzte Entscheidung mit liegt Rachel unter der Plane ja oder nein auch noch wichtig ist. Aber es ergibt halt auch noch mal einen ganz eigenen Strang, der zu einer ganz eigenen Variation des Endes führt, dass man anders auch erreichen kann. Und genau. Das ist wirklich spannend.
Das ist super spannend. Und wie unangenehm das ist, diese Fragen zu beantworten. Ne? Wie unangenehm das ist, das Spiel fragt dich, ist denn unter dieser Plane wirklich jetzt deine tote Frau? Und du so, das will ich gar nicht beantworten. Auf der einen Seite bist du natürlich neugierig, wohin diese Horrorhandlung geht, aber plötzlich sagt das Spiel, das ist ja wie so eine Frage so, wäre dir das am liebsten, dass das Spiel so grausam endet? Und dann ist, weiß ich nicht, ja, nein, keine Ahnung. Und du setzt diese Handlung ja nur zusammen aus diesen Hinweisen vorher. So, für mich, also ich sag mal, wie ich mich entschieden habe, für mich war klar, da muss die Rachel liegen. Für mich war das diese klassische Reise zurück in das Haus, wo Mord stattgefunden hat. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass dieser Typ, den ich spiele, dann auch der Mörder dann tatsächlich war. Und dann kann man sich, und dann geht es ja sogar noch weiter. Also du kannst diese Handlung dann selber zusammensetzen. Anhand von verschiedenen Fragen, dann reagiert er auch immer anders, dann wird es richtig traurig, dann reflektiert dieser Hauptcharakter dann die gesamte Handlung, was super herzerreichend ist, weil dann läufst du durch dieses ganze Haus, klickst verschiedene Gegenstände ein und hat immer eine Geschichte irgendwie dazu zu erzählen. Und dann kann man sich am Ende dazu entscheiden. Geht er jetzt aus dem Haus raus und lässt er alles hinter sich? Also sagt er, okay, das ist passiert, ich mache jetzt hier eine Zäsur und fange ein neues Leben an. Oder beende ich mein Leben mit allem, was hier bereits begraben ist? So. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich mich dann unglaublich schuldig gefühlt habe. Ich bin dann hochgegangen ins Badezimmer, habe das Messer noch in der Hand gehabt und habe den Charakter in die Badewanne gesetzt, damit er Suizid begeht. Das war
oh, das schlimmste Ende.
Ja.
Warm Place. Oh,
ja, aber das hat dieses Gefühl, also das hat wirklich dieses, ich hatte das Gefühl, das musste der machen, weil das war das Einzige, was in diesem Augenblick irgendwie am weil er wollte sich ja selber irgendwie bestrafen und hat auch selbst gesagt, so, warum habe ich das getan, was ist da eigentlich los und so. Und für mich war das irgendwie klar in dem Moment. Und dann habe ich dann, als ich dieses Ende hatte, dann ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, wenn man diese Puzzleteile anders beantwortet und anders bewertet, könnte es auch sehr gut sein, dass er komplett unschuldig ist und andere Leute für den Mord verantwortlich ist, weil diese Hinweise wären ja reichlich gestreut und er hätte auch einfach aus dem Haus rausgehen können.
Bei mir ist der Witz gewesen, um jetzt einmal diese One-Place-Geschichte mit der Badewanne auszuführen.
Ja.
Ich hatte genommen, Rachel liegt nicht unter der Plane. Mhm. Ich habe beantwortet, dass er eigentlich bei allem nicht genau weiß, warum das passiert ist. Nur, dass er an manchen Plätzen gewesen sein muss, weil er dreckige Kleidung hat und sein Bein verletzt ist und wehtut. Und am Ende weiß er halt nicht, wo ist seine Frau? Ist sie tot? Lebt sie noch? Ist sie weggelaufen? Ich habe auch noch den Safe geöffnet, der in deinem Arbeitszimmer steht. Darin ist dann auch ein Brief, in dem deine Frau sagt, dass du alkoholkrank anscheinend bist als Hauptfigur. Dafür auch die ganzen Flaschen, die du an diversen Locations gefunden hast. Dass du letzten Endes der Trinker bist und sie es einfach nicht mehr aushält. Aber du weißt halt nicht, ob sie dich schon verlassen hat. Und ja, dann gehst du halt in dieser vollkommen zerschmetterten Version mit diesem gebrochenen Mann nur noch ins Badezimmer, wo er zuvor ja noch gesagt hat, diese Badewanne war immer Rachels Lieblingsstück und wir haben sie nur deshalb behalten. Legst dich da rein, du hörst das Plätschern des Wassers und dann kommt eben die Dialogzeile, das in der letzten Endes sagt, gut, er hat alles verloren, er weiß nicht mehr, was das für ein Leben ist, aber er hat noch dich. Und er spricht dich direkt an. Er bricht halt, wie bei vielen Enden, die vierte Wand und sagt, es ist gut, dass er dich hat. Und es ist gut, dass du ihm sagst, dass das, was er gerade tut, das Richtige ist.
Ja, genau.
Und du denkst halt nur, Alter, ich habe mich so schlecht, so schuldig gefühlt für diesen gebrochenen Menschen. Und dann hörst du halt dieses Sattel schmatzen.
Ja.
Und dann gibt's halt den Fade to Black und die Credits laufen. Und ich war so fertig, nachdem ich das gespielt habe. Ich brauchte echt erstmal ein bisschen, um mich runterzufahren. Weil, meine Güte, war das Ende schlimm.
Das ist richtig emotional auffühlend. Also das schafft es auch total gut. Das ist einfach bemerkenswert gut geschrieben. Die Texte sind sehr, sehr plausibel. Es ist halt nicht zu theatralisch oder so, sondern es wirkt alles sehr, sehr nachvollziehbar, was der Hauptcharakter dann sagt. Es fühlt sich dann auch wirklich dann so an, als würde der keine Lust mehr auf alles haben und so. Und das ist, und das nimmt das auch ernst. Also es ist nicht so ein Schockerende. Also es ist nicht so ein Schockeffekt der Suizid, der sagt, bringt sich jemand um, das ist alles ganz schlimm, sondern es nimmt das total ernst. Also es nimmt es total ernst und das macht es so schlimm. Es macht es so schlimm, weil es so plausibel wirkt so und man in dem Moment einfach auch mitfühlen kann. Und das war also wirklich richtig krass. Und es ist auch nicht grafisch. Also man sieht, man geht da jetzt nicht zum Ballermann und sieht irgendwie, wie die Pulsadern aufplatzen oder sowas, sondern es ist einfach nur Text. Ein Text und Sound. Ja. Das ist reicht völlig aus. Richtig, richtig gut.
Und was mir auch daran wirklich sehr gut gefällt, es ist ja in der Erzählung angelegt. Du kannst, dadurch, dass es am Ende ja auch nochmal alles mehr oder weniger von ihm wiedergegeben wird, wie es jetzt gewesen ist, kannst du diese ganzen Bruchstücke natürlich schon für dich, während du es spielst, so zusammensetzen, dass dieses Ende als logische Konsequenz daraus folgen muss. Es ist halt kein Twist. Es ist nicht so Shyamalan-mäßig.
Genau.
Und jetzt muss noch der krasse Twist kommen. Er war schon tot. Sondern es ist alles angelegt und das für jedes Ende, für jede Variation, die ich erspielt habe. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert, gut arrangiert.
Ja, absolut. Total geil gemacht. Also Riesenlob auch, dass das Ganze auch so funktioniert, dass es egal, wie du dich entscheidest auch an den Stellen, dass es immer plausibel wirkt. Also da gibt's ja irgendwie auch keine Kombination, die sagt, die irgendwie unplausibel wirkt oder blöd ist, sondern es ist halt so geschrieben, dass es immer zusammenpasst.
Ich meine, wie oft hast du es durchgespielt,
zweimal,
dass ich anders frag? Zweimal. Okay, ja, welche waren deine Enden?
Ich bin also einmal das mit der Badewanne genommen und dann das andere, wo er durch die Tür geht.
Okay, hattest du sie da gefunden?
Nee,
dann hattest du nämlich auch dieses Ende, wo man sich wieder wunderbar, also jedes Ende bricht ja eigentlich nochmal die vierte Wand und spricht dich als Spieler an. Und ich finde dieses Ende, wenn man Rachel nicht findet und nachher aus der Tür geht, ist dieses perfekte Ende, das einem zeigt, okay, man will in diese Geschichte enorm viel reininterpretieren. Man möchte jetzt echt so ein Mindfuck-Ende bekommen.
Genau.
Und es hinterfragt dich als Konsument, der es eben gewohnt ist, immer noch krasser verworrene Geschichten zu kriegen. Also bestes Beispiel Bioshock Infinite. Und wer diese Marke erwartet, der kriegt das eben auch, weil er es fordert.
Genau.
Und das wird nochmal von der eigenen Figur hinterfragt, der eben sagt, anscheinend hatte ich nie eine Frau, anscheinend gab es Rachel gar nicht, anscheinend habe ich mir das alles eingebildet oder habe ich es nicht getan. Du hast mich die ganze Zeit hier durchgeführt, du hast jede meiner Entscheidungen für mich getroffen. Vielleicht hast du mich belogen und ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht mal, ob ich real bin. Mhm. Und damit hört das Spiel auf. Und es ist echt, echt, echt krass, wenn man so denkt, ja, okay, natürlich habe ich das als Spieler alles zu verantworten gehabt. Natürlich, ich habe das entschieden. Es ist mein Avatar.
Super krass. Es ist vor allen Dingen auch vor allen Dingen, ich finde, es schafft halt auch, also es müsste ja, du denkst, du gehst durch diese Tür und denkst, ja, eigentlich ist alles gut. Also ist alles blöder Zufall hier, dass du durch diese Gegend läufst und eigentlich ist er unschuldig. Und dann haut's dir da nochmal einen rein. Dann denkst du, ja, dann merkst du plötzlich, wie diese Sinnlosigkeit, also du willst ja dann eine Art von, du willst ihn ja eigentlich befreien, du willst diesen Charakter ja eigentlich das beste Ende, das überhaupt geht, irgendwie geben, nachdem er diesen Horror widerfahren hat, diese schlimme Nacht. Aber dann passiert das eben genau nicht, sondern dann wird halt, dass er dann seine eigene Existenz hinterfragt und sagt so, was soll das eigentlich? Also es ist völlig sinnlos hier. Ist großartig. Und ist auch cool, wie es diese ganze Mechanik dann auch, wie du sagst, dann irgendwie hinterfragt, auch hinter dem, in dieser vierten Wand, dass es dann sagt, so, was erwartest du eigentlich als Zuschauer? Erwartest du eigentlich oder als Spieler? Erwartest du tatsächlich immer die schlimmen, krassen Sachen? Ist es etwas, woran du dich ergötzt? Ist es etwas, was dir Freude bereitet? Und dass dann ein Spielcharakter kommt und dir mit wenigen Textzahlen diesen Boden oder diesen Füßen wegziehen kann, ist geil.
Genau, und um jetzt noch einmal das dritte Ende kurz abzuschließen, da hatte ich nämlich das klassische, also eigentlich ein sehr klassisches, tragisches Ende, nämlich ich habe Rachel gefunden, ich habe herausgefunden, oder ich habe so zusammengesetzt, sie hatte mit meinem Coworker Norman, den du auch in seinem Haus erschossen vorfindest, eine Affäre, ich habe sie beide umgebracht, ich bin danach irgendwie in so ein Anfall durch die Stadt gelaufen. Und letzten Endes bin ich der Mörder und habe mich dann mit der Pistole an den Küchentisch gesetzt und mich erschossen. Und auch die Szene, wieder wie mit dem Messer, ist ganz interessant, weil wieder diese gleiche Ansage an den es wird ja auch wieder die vierte Wand durchbrochen und dem Spieler in dem Moment gesagt, dass er alles falsch gemacht hat. Aber es ist gut, dass du da warst, um ihn auf den richtigen Pfad zu führen. Dann hört man noch zweimal schweres Atmen und dann den Knall, wenn man schon nicht mehr damit rechnet. Mhm. Und noch so einen dumpfen Aufschlag. Und dann ist es vorbei. Es ist halt wieder genau das Gleiche. Okay, vielleicht war deine Figur jetzt ein Mörder, aber du hast ihn letzten Endes dazu gebracht, sich dann selbst zu richten.
Ja.
Und dann kann man sich auch wieder hinterfragen, ist das eigentlich richtig so, was ich da gerade getan habe? Weil es letzten Endes in meiner Hoheit als Spieler lag. Und diese Macht, die man über die Spielfiguren ausüben kann in Spielen, wird da sehr intelligent in diesem Ende verarbeitet. Hm. Und genau das ist interessant. Ich meine, er greift da ein ganz altes Thema auf, nämlich dieses Thema eigentlich aus der Psychologie in Richtung Träume.
Hm, genau.
Darfst du, wenn du in einem Traum weißt, dass es ein Traum ist, den Figuren sagen, dass sie nicht real sind? Und was entwickeln sich daraus für Konsequenzen? Das haben sie ja auch damals bei Alan Wake in einer von diesen Night Springs-Episoden nochmal erzählt.
Genau.
Und genau das setzt er jetzt letzten Endes auf das Medium Videospiel um.
Das ist so super. Das ist halt, also, ne, man ist es bei Horrorspielen gewohnt. Man sitzt da und sagt als Spieler, ich will mal Zuschauer sagen, aber stimmt ja eigentlich auch. Man sitzt da und denkt, erschreck mich. Unterhalte mich. Man ist so ein bisschen wie so ein Römer, der auf dem Rücken liegt und sich Weintrauben reinpfeift. Unterhalte mich, ich bin gelangweilt. Und
ja, oder der im Kolosseum grölt oder sonst was.
Genau,
ja.
So muss man sich das überspitzt vorstellen. Also wenn wir es mal ganz krass darstellen, wir sind die blutgierigen Römer. Wir sagen, wir wollen die Unterhaltung. Oder es gibt diesen fantastischen Film Cabin in the Woods. Kennst du den?
Ja, ich fand den leider nicht so clever, für wie er sich selbst gehalten hat.
Aber gut, okay, aber die Grundaussage ist ja sehr ähnlich.
Ja, das stimmt. Auch gerade das Ende ist
wieder das Ende. Gut. Und es hinterfragt einfach so dieses Verhältnis von, also es zeigt, es will nicht sagen, Spiegelverhalten ist immer so eine Floskel, die gerne benutzt wird, aber es hinterfragt einfach dieses Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur. Und dass darin der eigentliche Horror liegt, ist eigentlich total geil. Also klar, der erste Teil ist ein klassisches Horrorspiel, Mystery, Spurensuche, alles creepy und so. Aber der wirkliche Knaller ist nicht dieser Twist. Also Shyamalan macht's ja halt am Ende zum Beispiel mit diesem finalen Twist, dreht das Ganze nochmal um und dann muss man den Film nochmal gucken und merkt plötzlich diese ganzen Hinweise. Oder es gibt halt so, ne, da sind wir bei Silent Hill, da gibt's ja auch eine Art von Twist und plötzlich machen alle Sachen, die dir vorher rätselhaft vorkamen, auch plötzlich Sinn.
Aber der Witz, ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich bei Silent Hill 2, ne? Ich will das kurz sagen, bevor ich's vergesse.
Ja, ja.
Es hat ja letzten Endes genau den gleichen Weg, wo man auch wieder sieht, dass sich der Herr Rivers wahrscheinlich stark an Silent Hill 2 orientiert hat, was ja
was kein Verbrechen ist. Ja,
genau, was ja eins der besten Spiele überhaupt war.
Genau, ja.
Oder auch immer noch ist, für mich.
Ja.
Aber auch genau da ist es ja genau so angelegt, was man am Ende, also ich spoil das jetzt mal nicht, oder darf ich das?
Nee.
Wahrscheinlich
also,
nicht.
Wenn jetzt irgendjemand Silent Hill 2 noch nicht gespielt hat, es gibt ja auch Leute, junge Leute, die jetzt davon hören und sagen so, okay, ich glaube, ich spiele das mal, dann nehmen wir denen das vorweg. Also
ich spoil jetzt mal das Ganze nicht, aber der Punkt ist, es kommt auch zu einer Enthüllung vor dem eigentlichen Epilog. Mhm. Und es ist da, finde ich, genauso angelegt, dass du Hinweise aus dem ganzen Spiel da kulminierend vorfindest und sagst, okay, ich hätte schon früher drauf kommen können, was da geschehen ist. Und du bist halt nicht schockiert, weil dir einfach irgendwas vor die Füße geworfen wird, sondern du bist schockiert, weil du dich in dem Moment selbst hinterfragst und in dem Moment selbst hinterfragst, ob du überhaupt das alles so richtig getan hast, was du nun mal getan hast im Verlaufe dieser Erzählung. Und das ist in beiden Spielen genau das Gleiche.
Mhm. Genau,
großartig. Wollte ich nur noch mal einwerfen.
Ist aber auch sehr ähnlich bei Silent Hill 2, dass die ganzen Clues, die du so findest, die ganzen Hinweise, es ist, da gibt's auch eine gewisse Form der freien Interpretierbarkeit. So ähnlich wie bei Home. Ist aber deutlich, also das muss ich dann nochmal unterscheiden, das ist auch wichtig, also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt eins zu eins dasselbe Spiel. Silent Hill hat zwar eine bestimmte Auflösung, die verändert sich jetzt auch nicht, dafür sind aber diese ganzen Sachen, die man auf dem Weg, auf dieser ganzen Heldenreise findet, die sind sehr, sehr frei interpretierbar, also gerade auch, was die Handlung der Nebenfiguren betrifft, das ist, sobald man einmal geschnallt hat, worum es da eigentlich geht, und wie das eigentliche Grundkonzept wird, dann hat plötzlich jedes Wort, das diese Charaktere sagen, ein eigenes Gewicht und irgendwie kann man das in verschiedene Richtungen interpretieren und man ist auch dazu angehalten, selbst auf so kleine Details wie zum Beispiel ein kleiner Mini-Hint zum Beispiel auf Tattoos zu achten oder so. Ne? Also du weißt, was ich meine, irgendwie, also kleine Details an den Figuren, das zeigt sich auch tatsächlich im weiteren Spielverlauf und es gibt auch einfach so Sachen, also Dinge, die vielleicht unwichtig erscheinen, also zum Beispiel der Ort, wo du zum ersten mal eine Taschenlampe findest, ist super wichtig. Und auch die Gestaltung der Monster ist wichtig und so. Also Silent Hill ist ein bisschen anders. Also das Ende ist halt immer klar. Also du weißt halt ganz genau, was da passiert. Das wird sich auch nie verändern. Bei Home ist es halt einfach anders. Aber hier bei Silent Hill ist es eher so, dass der Weg halt total dynamisch ist irgendwie so und auch kryptischer. Also man findet da jetzt keine Brieftasche, wo man Sachen zusammenfindet, sondern da wird viel, viel mehr mit Symbolen und auch mit gewissen Bildern bearbeitet. Also ich merke schon, wir müssen irgendwann mal eine Silent Hill-Folge machen. Der zweite Teil, der ist eine Sensation. Die sind alle gut. Also ich finde, es gibt keinen Silent Hill, der so richtig scheiße ist. Mal von diesem Vita-Teil abgesehen, irgendwie so.
Den wir letztes Mal schon hatten.
Genau, den wir letztes Jahr schon hatten. Den kann man echt, also den vergesst mal. Way Forward ist auch viel besser als das. Also, falls ihr Way Forward vorher nicht kanntet, das sind die Leute, die zum Beispiel Shantae oder so machen. Die machen eigentlich super gute Spiele, aber die waren auch selber mit der Auftragsarbeit nicht zufrieden. Es ist halt einfach Konami. Konami hat gesagt, macht einen Dungeon Crawler draus. Hat man keine andere Wahl als Entwickler. Aber, also es sind jetzt generell immer, also selbst die schlechteren Teile, so wie Homecoming, immer noch interessante Symbole. Und der zweite Teil ist aber einfach derjenige, der das alles, der den Takt so richtig vorgegeben hat. Das ist der Teil, der wird heute immer noch hochgehalten, weil es heute auch immer noch ein fantastisches Spiel ist. Und es gibt übrigens, jetzt so als kleiner Seitenverweis von Digital Foundry, das ist die Technikabteilung bei Eurogamer.net, die machen immer so Technikanalysen zu den Spielen. Und die haben jetzt eine spoilerfreie Technikanalyse zu Silent Hill 2 gemacht und die zeigen da, warum dieses Spiel, obwohl das schon 15 Jahre oder so alt ist, wann kam das raus? 2000 irgendwas?
2001,
Alter.
Die PS2-Version.
Es sieht heute immer noch total cool aus. Also klar hat es nicht die fettesten technischen Polygon-Dingern, aber einfach sehr clevere Designentscheidungen im technischen Design, im Art-Design, sorgen dafür, dass das Spiel heute auch immer noch optisch, selbst optisch, immer noch total gut funktioniert. Und die haben ein sehr cooles Video gemacht, wo sie solche Sachen irgendwie zeigen. Müsst ihr vielleicht mal suchen oder ich suche das irgendwie raus. Das nur so als Randnotiz. Also Silent Hill 2, ich glaube, da könnten wir ewig drüber reden. Meisterwerk.
Ja, überhaupt die Silent Hill-Reihe.
Wie kommen wir denn jetzt zurück zu Home?
wie wir zurück zu Home kommen, dass Home, wie gesagt, sich gewisse Motive und auch gewisse dramaturgische Kniffe mit Silent Hill 2 teilt, aber letzten Endes auf eine andere Art arrangiert.
Genau.
Und damit sind wir jetzt wieder bei Home, denn eine Theorie, die man über Home äußern könnte, ist, dass deine gesamte Hinweissuche, diese gesamte Reise eigentlich gar nicht passiert ist. Das ist eine Art von Traum, Halluzination, was auch immer ist. Und damit haben wir auch wieder die Brücke geschlagen, denn das gibt es ja auch eine der Theorien über Silent Hill.
Genau. Stimmt.
Denn, wenn man jetzt bei Home mal drauf guckt, wir haben so salopp gesagt, man wacht zu Beginn auf. Nein, man hat zu Beginn einen schwarzen Bildschirm und die Figur meint, wo bin ich, was ist hier los, so ungefähr. Also, ne?
Ja.
Jetzt mal paraphrasiert. Und wir wissen nicht, wie wir da hingekommen sind. Wir wissen nicht genau, wo wir sind. Es ist der exakte Anfang, wie man ihn gerne in einem Traum hat. Man wacht mitten in der Aktion, im Medias Res auf.
Genau.
Und beginnt dann, indem man die Taschenlampe aufhebt, seine Reise. Und letzten Endes endet der Traum dann in deinem eigenen Bett, in dem du erwachst. Jetzt kann man darüber diskutieren, er sagt, er habe immer noch dreckige Klamotten oder sowas. Nur in seinem Traum, wird ja auch öfter drüber gesprochen, es fühlt sich an, als bewege sich irgendwas um ihn herum, als bewege er sich so fremdgesteuert. Mhm. Das ist einerseits so ein schöner Seitenhieb auf die Spielmechanik, weil er natürlich fremdgesteuert ist, nämlich durch den Spieler.
Genau.
Andererseits könnte man natürlich auch sagen, es wird ja sehr oft über Schlafwandeln gesprochen, dass er halt einfach rausgelaufen ist, sich irgendwo kräftig ins Knie gestoßen hat, um es jetzt mal salopp zu formulieren, wieder nach Hause gekommen ist, sich ins Bett gelegt hat und jetzt am nächsten Morgen wach wird. Und diese gesamte Reise durch sein Unterbewusstsein ihn letzten Endes nur zu dieser Einsicht geführt hat, die du als Spieler am Ende durch deine Entscheidung manifest machst. Genau. Nämlich zum Beispiel die Einsicht, du bist der Mörder deiner Frau und ihrer Affäre, ihres Liebhabers. Du hast dir das alles nur eingebildet und sagt man ja auch, ne, ein Leben in einem Augenaufschlag. Mhm. Und genau das kann man da ja dann auch wieder, was damit eher tatsächlich ja eher wieder ein sehr klassisches Element der Tragik bedient, nämlich dass er sich als trauriger Mensch in seinem Traum ein ganzes Leben konstruiert hat, das aber irgendwann auseinanderfallen musste, weil seinem Gehirn klar war, dass er irgendwann draus aufwachen muss. Und das resultiert am Ende in dem Ending, wenn man aus der Tür rausgeht und seine Frau nicht gefunden hat. Oder dass man sich in die Badewanne legt, kann man dann eben auch daraus ableiten. Es ist immer dieser Erkenntnisweg. Und der kann einerseits als realer Weg angesehen werden, allerdings durch diese Klammer genauso gut auch als Traum beziehungsweise anderer mentaler Weg.
Genau, und das ist auch cool, dass sich das so auch tatsächlich in dem Haus auch widerspiegelt, weil das Haus, das du zu Beginn hast, erinnert von der Struktur sehr, sehr frappierend an das Haus, das dir gehört, also wo du halt irgendwie auch aufwachst. Und dann machen so Elemente dann auch irgendwie Sinn, wie dieser wiederkehrende Spiegel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, oder dass halt bestimmte Elemente im Gang irgendwie gleich sind. Und diese Theorie mit den Schlafwandeln ist auch cool, weil du findest ja in deinem Haus, hast du das Gefühl, dass ziemlich viele Sachen halt irgendwie durcheinander gebracht sind, oder dass da sind halt Sachen irgendwie, als hätte das jemand durchwühlt. Und das passt auch gut zu diesem Schlafwandeln. Kann ja sein, dass der nachts aufgewacht ist und ist durch die Gegend gelaufen. Da würde es auch Sinn machen, dass er so heftig sich bewegt hat oder irgendwo vorgestoßen ist, dass ihm halt sein Bein wehtut. Also es ist einfach auch selbst dieses
Ende.
Zum Beispiel in den Spiegel oder halt, ne? Oder es gibt ja irgendwie ein Arbeitszimmer, wo auch Sachen auf dem Boden liegen. Es kann ja auch sein, dass er das im Schlafwandel das gemacht hat. Das ist schon, also es passt alles irgendwie zusammen. Das ist irgendwie cool, dass selbst das positivste Ende, alles ist nicht passiert, alles ist irgendwie Traum gewesen, dass das irgendwie trotzdem noch total gut funktioniert.
Und wieder noch so ein Punkt, wo wir gerade bei der Architektur waren. Wenn man in dem ersten Haus, diesem verfallenen, heruntergekommenen Gebäude, in den Keller steigt, der ja dieser Folterkeller ist, wenn man nach rechts weitergeht. Nach links gibt's diese Tür, wo ein eingemauertes Skelett in der Wand ist.
Stimmt.
Mit dem man nicht interagieren kann. Und was findet man im eigenen Keller in der Traumrealität? Eine Trockenwand, die dort eingezogen wurde, wohinter in gewissen Zusammensetzungen, gewissen Konstellationen eine Leiche liegt. Insofern ist das Ganze einmal wunderbar identisch, wieder der Match zu dem vorigen. Und es ist auch wieder ein schönes Aufgreifen von der Redensart der Leiche im Keller. Er hat etwas in seinem Keller, repräsentiert durch diese Leiche als Metapher, dass er der Welt nicht zeigen will. Weil selbst dieses Ende, wenn er sagt, ich habe Rachel nie gehabt, das ist alles schlecht, verbirgt er letzten Endes nur seine Scham darüber, dass er niemanden gefunden hat, mit dem er sein Leben teilen kann, dass er sich so einsam fühlt, dass er mit seinem Leben so unzufrieden ist. Und das ist ja letzten Endes auch eine Art von Leiche im Keller, die er der Welt nicht offenbaren will. Um gar keinen Preis.
Ja, vor allen Dingen, weil er sich ja auch immer so blumig ausmalt, wie das Leben mit einer Partnerin wohl gewesen ist oder sein müsste, und da alle konkreten Vorstellungen hat. Und wenn man davon ausgeht, dass er auch tatsächlich allein ist, und dann sind das ja quasi Wunschvorstellungen. Das ist ja das, was er sich wahrscheinlich vorstellt. Also, ne, so als Beruhigung, so würde mein Leben wahrscheinlich aussehen, wenn ich eine Partnerin hätte. Und das macht dann auch in diesem Kontext dann wieder absolut Sinn.
Und was auch noch wichtig ist, die topografische Bewegung, die dein Charakter, also die räumliche Bewegung, die dein Charakter durchführt, weil du bis zu einem gewissen Punkt dich immer nach unten bewegst. Du bewegst dich durch das Haus immer weiter nach unten in diesen Keller. Diesen Keller, wo wir gerade über Leichen und Schmerz, auch diese ganzen Geräte, dieses blutgetränkte, wie übersetzt man jetzt am besten Rack? Also diese Folterbank quasi,
ja,
der du vorbei läufst, eben diese ganze Versinnbildlichung von Schmerz, von Qual, dann hinab in bis wirklich zum Bodensatz, nämlich bis in die Kanalisation, was ja auch in einer topografischen Lage wieder das Niedrigste ist, was du erreichen kannst, wo der ganze Dreck sich letzten Endes sammelt. Also auch alle schlechten Eigenschaften, alle negativen Gedanken des eigenen Charakters sind letzten Endes ja auch in diesem unterbewussten Raum vorzufinden, sodass man dann letzten Endes sich da einmal durchkämpfen muss. Diese Selbsterkenntnis, ja, es ist auch alles ein Teil von mir. Diese ganze Negativität und dieses, ja, dieser Dreck, wenn man es jetzt mal zusammenfassen muss, wieder als Metapher. Und danach steigt man ja hoch und landet dann in diesem, nahe dieses Waldes bei dem Aussichtsturm. Und dann hat man ja letzten Endes wieder die klassische Metapher des verwunschenen Waldes, in den man sich rein bewegt.
Genau, ja.
Indem man jetzt nämlich diese Erkenntnis über sich selber anwendet auf die Welt um einen herum. Und da muss ich nachher noch mal eine Frage an dich stellen, weil eine Sache passt tatsächlich irgendwie bei mir noch nicht ganz in meine Theorien, was es zu bedeuten hat. Aber jetzt machen wir erstmal die Raumbewegung fertig, weil danach ja die Bewegung in das Kraftwerk kommt, sodass man dann letzten Endes so dieses Vertraute, Geordnete hat. Weil der Beruf, die eigene soziale Einordnung, ist ja letzten Endes die Ordnung, in der sich der Mensch befindet. Und ebenso bringst du dann alles, was du mitbringst, jetzt auch in eine Ordnung durch das, was du in dem Kraftwerk findest. Danach geht's dann weiter zu Norman in seine Wohnung und seinen Shop, eben der persönliche Bereich. Also dieses eigene emotionale Trauma letzten Endes wird ja da fast schon anerkannt. Und letzten Endes nur bestätigt, wenn du dann zu dir nach Hause kommst. Und das finde ich auch ganz spannend, weil es eben wieder diese Bewegung hinunter, 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 hinunter und irgendwann wieder rauf.
Ja, es ist der Abstieg, ne? Es ist einfach der, es ist wirklich der, ich will nicht sagen der Abstieg in die Hölle, aber es ist der Abstieg. Der Abstieg in den eigenen Abgrund. Und da sind wir auch wieder bei Silent Hill 2, weil das macht nämlich genau dasselbe am Anfang.
Und es hat zum Schluss auch wieder Punkte, wo man sich dann plötzlich nach oben bewegt.
Genau, und das ist also die vertikale Bewegung. Das wird ja jetzt durch das zweidimensionale Design, dadurch, dass es jetzt 2D ist, wird es halt einfach noch mal ein bisschen deutlicher. Das ist dir bei Silent Hill 2 am Anfang nicht so richtig aufgefallen. Aber es gibt einfach so ein langes Stück, wo man in die Stadt erstmal hineinläuft. Und das geht auf jeden Fall in das Tal hinunter. Also man steht am Anfang an so einem Parkplatz, schaut dann so auf den See, auf Toluca Lake und weiß, da unten ist die Stadt und geht dann einfach runter. Man tritt die Reise an und macht diesen Abstieg in den verwunschenen Wald. Oder geht da, also das ist super. Und sowas ähnliches macht Homer halt eben mit diesen vertikalen Bewegungen. Das ist ja auch so. Man wacht am Anfang in diesem Haus aus und dann macht man eine Kellerluke auf und dann steigt man erstmal runter und dann geht's noch eine Etage tiefer und noch eine Etage tiefer. Und das ist super cool gemacht. Und erst zum Schluss, du hast recht, erst zum Schluss bewegt man sich ja auch dann wieder nach oben. Also es gibt dann noch ein kurzes Ding mit dem Turm, mit dem Wasserturm. Und hast du für einen kleinen Augenblick das Gefühl, dass du einen Überblick behältst und dann stellst dich an den Rand und dann sagt der Charakter direkt, ja, wenn ich hier gewesen bin, er schaut sich die Landschaft an, dann ist es aber auf jeden Fall irgendwas, wenn ich hier auch schon gewesen bin, dann wird man mich auf jeden Fall gesehen haben. Und sofort ist dieses Gefühl von, ich habe die Übersicht weg. weil du irgendwie merkst, okay, die Übersicht haben andere auch. Und wenn ich einen Mord begangen habe, dann können andere Leute auch genau das nachvollziehen, was ich getan habe. Ich weiß noch nicht, also ist es diese Stelle, die du gefragt hast mit dem Wasserturm?
Nein, okay. Das mit dem Wasserturm nicht, weil das ist passt ja auch noch so weit rein, weil du steigst auf diesen, wie du gerade sagtest, und ja noch dazu der Wasserturm, dieser kurze Moment des Innehaltens, des Überblickens, des vor allem Ausgelegten.
Genau.
Kann man dann ja auch wieder übertragen, das ist dieser Moment der Kontemplation für die, das, was man aus der Kanalisation eben mitgebracht hat, ist, bevor man sich eben dann darauf macht, das auf die Welt anzuwenden und deswegen in den Wald geht und Entschuldigung.
Ja.
Mein Punkt war dann im Wald. Du kannst im Wald zwei, wenn du den Fluss überquerst, zwei Frauenleichen finden. Mhm. Zwei junge Mädchen. Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, wohin genau dieser Exkurs geführt hat. Also ich weiß nicht, natürlich kann man jetzt sagen, du kannst sie entweder liegen lassen oder du kannst ihnen ein vernünftiges Grab, also du kannst sie etwas besser begraben und ihnen Holzkreuz hinstellen. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Szene soll eigentlich für dich als nur widerspiegeln, wie ordnest du dir deine Figur ein? Ist ja deine Figur eher mitfühlend, eher barmherzig und erbarmt sich diesen toten Frauen oder ist er kaltherzig, übergeht das einfach? Macht der Tod ihm vielleicht auch gar nicht so viel aus?
Ist vielleicht auch dieses Ding mit dem, da hängt es ja auch so ein bisschen zusammen, du findest ja diese Liste mit dem Frauennamen. Und ja. da habe ich den Zusammenhang hergestellt und da kann dir das Spiel, überlässt dir das dann. Entweder du bist ein ganz fieser Mörder, ein Serienmörder und hast irgendwie auch was mit diesem Morden zu tun und Rachel ist einfach nur die Letzte auf der Liste, also wahrscheinlich auch eine Person, die du kennst und an die sich dieser Mörder als Letzter herangewagt hat. Aber, oder es kann auch sein, dass du einfach in eine Geschichte verwickelt wirst. Da ist jemand anders ist der Mörder, möglicherweise die Person, die dich durch den Wald verfolgt und beobachtet. Und du hast einfach nur das Pech, dass du in diese Geschichte irgendwie reingerutscht bist. So. Also ich glaube, in diese beiden Richtungen sollte das gehen.
Ich spreche ja dafür, dass dann deine Reise tatsächlich passiert ist. Wobei genau. Meine vorher geäußerte Theorie könnte man dann auch wieder für das Schlafwandeln.
Ja, also das.
Letzten Endes könnte man dann das Buch auch wieder so einordnen, dass es einfach nur letzten Endes seine Suche nach der perfekten Partnerin in seinem Geist gewesen wäre. Eben die Kontemplation, genau. Also er hat sich die perfekte Frau, die perfekte Partnerin eben erdacht und das wäre Rachel.
Wäre auch, also super pervers auch, ne? Also selbst wenn man sich das so ausmalt, auch wieder so widerlich eigentlich, aber passt wunderbar. Horrorspiel. Auf allen Ebenen.
Ja. Tatsächlich. Ja, es ist, ja. Aber wie gesagt, um da jetzt auch nochmal, wolltest du jetzt gerade noch was zu dem Ende sagen, bevor ich jetzt.
Nee, eigentlich nicht. Ich wollte mal so langsam in Richtung Fazit driften.
Okay, weil dann muss ich noch kurz einschmeißen. Für mich ist es halt immer noch so, es hat weniger für Horror gesorgt. Es war für mich tatsächlich überwiegend dieses Gefühl von, es war ein Gefühl von Unsicherheit, aber es hatte eben nicht dieses beängstigende Gefühl, sondern ein Gefühl des Staunens mehr oder weniger, das mich begleitet hat und das dann eben letzten Endes in dieses tragische Ende gemündet ist. Um jetzt wieder den großen Vergleich des heutigen Podcasts anzuführen, ich bei Silent Hill halt zwischendrin wirklich das Gefühl hatte, ich bin überfordert von der Situation, ich habe wirklich Angst davor, aber ohne halt plumpe Panik erzeugt zu haben, sondern einfach nur, dass mein Gehirn halt irgendwann mir sagt, du musst dich jetzt davor irgendwie schützen, abschotten. Hm. Und das war für mich halt mehr Horror. Und was, das hat Home für mich weniger erzeugt. Es war halt eine bessere Tragödie für mich, als es ein Horrorspiel war. Da hatte ich zum Beispiel bei hier Virginia jetzt deutlich mehr Elemente, wo ich halt echt das Ganze sehr creepy fand zwischendrin.
Also ja. Ich glaube, das fasst auch jeder anders auf. Das ist ja auch das mit dem Horror. Also bei jedem funktionieren die Sachen immer unterschiedlich. Ich fand's schlimm, weil wegen dieser Unsicherheit, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwas passiert. Irgendwas schwebt in der Luft und so, und das finde ich ganz unangenehm. Virginia ist auch geil, auf eine andere Art und Weise super cool, aber da habe ich, das funktioniert aber auch irgendwie komplett anders. Und es gibt halt so Horrorspiele, die konfrontieren dich einfach direkt mit dem Schrecken und springen dir so ins Gesicht. Also so das offensichtlichste gute Beispiel wäre Outlast. Das meine ich wirklich nicht negativ, ne? Ich finde Outlast auch cool. Also ich weiß, Outlast hat viele Fans. Ich freue mich riesig auf den zweiten Teil. Es wird ein Fest. Ich habe schlimme Sachen über das Kornfeld gehört aus der Demo-Version, weil die Leute so, das finde ich super. Also es macht Spaß, aber es ist halt eben eine komplett andere Ebene. Und Outlast ist so ein Horrorspiel, so eine Art von Horrorspiel, das bereitet mir Spaß. Das ist so dieser Spaß am Erschrecken. So der Spaß an so, ach, das ist so, hat so ein bisschen was wie bei so Teenie-Horrorfilmen oder so. So halt ähnlich fühle ich mich dann auch bei so Spielen wie Until Dawn. Das ist so ein bisschen predictable, man kann das irgendwie vorausahnen. Es ist, man weiß schon so ein bisschen, worauf man sich da einlässt. Man erwartet bestimmte Sachen, es gibt viele Tropes. So, aber es macht einfach Spaß, das zu spielen. Ich mache das aus und dann habe ich in der Regel vergessen, dass es existiert. Aber es macht in dem Moment, wo ich spiele, halt einfach eine Riesenfreude, sich erschrecken zu lassen. So ein Outlast verarscht dich ja die ganze Zeit, von vorne bis hinten. Und das macht ja auch eine Riesenfreude. Das ist so dieses, oh, das war aber gut gemacht. Und oh, das ist so, das ist eine Freude am sich selbst blöd dabei fühlen, sozusagen. Also man lässt sich gerne verarschen.
Es ist morbide Kuriosität einfach, genau. so ein Stück weit. Und auch das, ich finde es ja nicht schlimm. Ich finde Outlast auch, ist ein cooles Spiel. Mir sind so Sachen wie Silent Hill halt deutlich lieber, eher stimmungsvoller Horror, der auch ein Stück weit mich noch weiter beschäftigt, wenn es fertig ist. Einfach weil ich bei Jumpscares auch irgendwann eben sag, ja, okay, jetzt ist es aber wirklich nur noch eine körperliche Reaktion, wenn ich mir schon wieder irgendwas ins Gesicht schmeiße. Und natürlich zucke ich dann irgendwie zusammen,
ja, genau,
aber,
ja,
aber irgendwann wird mir dann zu viel.
Aber
und Outlast hatte noch so den finde ich, das gute Mittel getroffen.
Genau, die haben das
ruhige Passagen.
Man kann ja alles falsch machen, ne? Man kann ja auch subtilen Horror falsch machen, aber das hier, Outlast ist einfach ein sehr gutes Beispiel für so ein Jumpscare-Spiel, wo es auch sehr, sehr, sehr stark um körperliche Verletzbarkeit geht. Findest du zum Beispiel diese ganze Schlusssequenz, will ich jetzt auch nicht verraten, aber da gibt's halt sehr, sehr stark um Fluchtsituationen, da muss man sehr, sehr schnell sein, vor etwas fliehen, was auf jeden Fall eine ganz deutliche Übermacht ist, super gemacht. Da habe ich richtig Spaß gehabt an diesem Spiel.
Ja, das war gut inszeniert. Die eigentliche Auflösung vom Hauptspiel war, finde ich, zu bemüht, mir da etwas zu erzählen, womit ich nicht gerechnet habe. Das war wieder so ein Shyamalan-Twist um des Twists Willens.
Das stimmt. Aber trotzdem.
Besser für mich tatsächlich da der DLC Whistleblower.
Oh, der ist gut.
Der auch eine der besten Figuren einführt.
Ja.
Ich sage nur, The Broom war Das war schon was.
Das war schon cool. Aber das ist ja, aber nochmal auf Home den Bogen zu kriegen, Home ist ja das exakte Gegenteil. Bei Home passiert ja keine, du siehst keine körperliche Gewalt, du siehst keine großen Jumpscares oder so. Und da kommt diese Stimmung halt sehr, sehr stark durch diese Stille. Dadurch, dass einfach sehr wenig und nichts passiert und ständig deine Erwartungshaltung so quasi über Stange gehalten wird. Und das ist etwas, was bei mir, so ähnlich wie halt auch bei Silent Hill, da gibt's das phasenweise auch, das funktioniert bei mir viel besser. Also wenn ich nichts sehe und mir nichts, mir alles selber ausmalen muss, dann ist meine Fantasie da meistens stärker als so Spiele wie Outlast, die einfach alles direkt zeigen. Ich fand zum Beispiel Cola, das heißt, haben Daniel und ich besprochen vor einiger Zeit. Dieses Spiel aus, ich glaube, aus Russland kommt das. Das, wo du ja auch zum größten Teil einfach nichts siehst. Das ist einfach nur so diese Raum und die Wirkung der ganzen Umgebung auf dich. Und das ist nicht schlimm. Also, weil ich dann überlege ich mir nämlich im nächsten Moment, was ist denn da hinten in dieser Dunkelheit? Was ist denn, wenn ich jetzt 2 Meter nach vorne gehe? Da hat man wirklich Angst, dass da irgendwas kommt. Und wenn dann wirklich was kommt, dann erschrecke ich mich auch wirklich ganz, ganz stark. Und da bin ich ganz anders gepolt. Also ich finde das immer schade, wenn man das so auflöst. Also ich finde das bei Amnesia zum Beispiel immer schade, dass man dann immer zeigt, so okay, hier gibt's eine Kreatur, hier gibt's Monster und so. Ich finde immer Sachen immer cool, die so komplett diffus bleiben. Und deswegen hat Home bei mir wirklich sehr gut funktioniert. Und allein dieses Geflecht, also diese Reise durch so verlassene Orte und dann reimt man sich seinen eigenen Wahnsinn irgendwie zusammen. Das finde ich viel schlimmer als irgendwie sowas wie Outlast, wo man ganz offensichtlich vom Monstern weglaufen muss.
Ja. Zum Thema Amnesia noch kurz der Einwurf. Beim zweiten fand ich es tatsächlich okay. Da fand ich das Ende ganz interessant inszeniert, weil es noch mal ein paar schöne Fragen aufgeworfen hat.
Meinst du Machine for Pigs?
Ja, das ist super. Es war halt auch wieder so eins, es war als Horrorspiel nett. Aber es war halt mehr für diese Reise mit und in den Protagonisten gebaut und als Horrorspiel deswegen an manchen Stellen etwas schwächer und etwas mehr drauf gepolt. Ja, fliehe vor dem Schweinemann und versteck dich irgendwo in der Ecke.
Fliehe vor dem Schweinemann ist auch.
Ja, das könnte auch wieder so ein Film von hinterm Vorhang sein, ne? Und beim ersten Amnesia, also bei Dark Descent, war eben dieser Horroranteil stärker. Dafür war die Auflösung halt im. Also, das war wirklich so eins, wo ich sehr enttäuscht war. Wo ich halt wirklich beim Ende gedacht habe: Och, was wollt ihr mir denn jetzt erzählen? Hm. Vor allem war da auch kein Ende gut. Es gab ja noch Variationen von dem Ende und die waren alle nicht gut.
Ja, es war so auf Schock getrimmt, ne?
Gut, aber das wollen wir jetzt nicht.
Aber darum geht's ja jetzt nicht. Genau. Aber also Home, also um es mal ein bisschen abzurunden. Riesenempfehlung. Ihr habt es ja jetzt auch selber in diesem Spoiler-Teil. Also wer jetzt wirklich diesen Spoiler-Teil gehört hat, ohne das Spiel vorher zu spielen, der ist auch selber schuld.
Der ist auf jeden Fall selber schuld, weil er hat sich um eine der besten, und ich mag das Wort eigentlich gar nicht so gerne, Spielerlebnisse, um eins der besten Spielerlebnisse gebracht, dass er sich geben kann, wenn er nicht erwartet, er oder sie, wenn nicht erwartet wird, dass der ganze Bildschirm voller Explosionen und Kugeln und Glassplitter und Lensflares und Gischt fliegt dir ins Gesicht und Arm meiner Augen ist. Mhm. Und ich mache jetzt für mich noch mal so dieses Ende, egal ob man jetzt Home tatsächlich als Horror einordnet und sagt, es kann als Horrorspiel funktionieren, wie eben bei dir oder eben bei mir, der sagt, es ist für mich mehr eine Tragödie, es ist mehr dieser langgezogene Weg zu einem Punkt, bei dem man weiß, dass man ihn nicht erreichen will und bei dem man weiß, dass am Ende eigentlich nur der Abgrund warten kann, ist, es funktioniert einfach super.
Ja.
Das war ein langer Satz.
Ja, und das passt wunderbar. Dann kann ich überhaupt nichts hinzufügen. Total tolles Erlebnis. Muss man unbedingt, sollte man unbedingt mal ausprobiert und gespielt haben. Ist nicht umfangreich, kostet wenig und hinterlässt aber trotzdem so viel Eindruck, dass man da lange Zeit drüber nachdenkt. Und wirklich ein Riesending. Der Benjamin Rivers, wollte ich jetzt am Ende noch mal sagen, hat ja irgendwie noch ein anderes Spiel gemacht, das wir beide noch nicht kennen. Das heißt Alone With You, ne? Sci-Fi Romance Adventure, haben wir gerade auf der Webseite entdeckt. Jetzt haben wir, ich habe jetzt richtig Bock, Alone With You zu spielen.
Ich auch, ich muss mal sehen, wie das dann so alles zusammenfällt, aber ich bin ja ohnehin schon Sci-Fi-mäßig sehr interessiert und also, das wird, glaube ich, interessant.
Ja, ist kein Horrorspiel so, aber es ist überall in den Kritiken, das ist wohl schon ein bisschen länger raus, heißt, dass es auch sehr, sehr gut geschrieben ist. Deswegen verlinke euch das auf jeden Fall, die Webseite hier im Blog. Dann könnt ihr da selber mal gucken. Das ist für das Alone With You ist für PS4 und PS Vita rausgekommen. Auch ganz interessant.
Und nochmal ein Aufruf zum Schluss an alle Leute, die mir immer wieder mit diesem, aber ich krieg nur 2 Stunden Spielzeit für so und so viel. Leute, ich verstehe, wenn ihr für 2 Stunden Spielzeit keine 60 Euro hinlegen wollt, weil ihr sagt, okay, das ist jetzt echt ein bisschen heftig. Aber warum ist es uns das nicht wert, zu sagen, wir bezahlen dafür, ein Erlebnis zu kriegen, eine Erfahrung zu machen, eine Erzählung zu durchleben, die uns mitnimmt, die großartig arrangiert ist. Warum ist es uns da nicht wert zu sagen, ja, es ist mir egal, dass es nur 1,5 bis 2 Stunden lang ist, das würde mir auch 20 Euro wert sein oder sonst was. Dieses Gegengerechne von Spielzeit in Geld geht mir tierisch auf die Nerven, Leute.
Es ist ja auch irgendwie Quatsch, weil ich sag lieber ein kurzes Erlebnis, was total gut funktioniert und was irgendwie stringent ist, ne? Und was sich auch tatsächlich beschäftigt, als irgendwie, weiß nicht, 10 Stunden, 20 Stunden Langeweile. Also das nützt ja auch nichts. Es gibt halt sehr viele Spiele, die strecken ihre Spielzeit mit so unendlich Mechaniken, dass man da unglaublich viel grinden kann und so.
Zelda! Entschuldigung, ich bin der Nintendo-Kritiker, deswegen.
Echt?
Ja.
Oh,
ja.
Oh.
Nicht an allem, weil gewisse Sachen kannst du Nintendo einfach guten Gewissens nicht absprechen. Das wäre unredlich und das würde ich auch nicht machen. Aber ich finde, Nintendo sowie Blizzard muss man auch einfach mal kritischer betrachten, weil es in der Spielerschaft und auch in der Presse komischerweise sehr viel dieser Tenor ist. Ja, ist ja egal, die können alles machen, es ist immer geil. Und tut mir leid, das ist es auch nicht. Und es wird Nintendo gerade bei Zelda viel zu viel durchgehen lassen, was anderen Spielen immer wieder aufs Brot geschmiert wird.
Das ist interessant, und dann
muss ich sagen, ja. Leute,
oh, ich spüre. Ich spüre ein eigenes Thema dazu.
Zelda, ist es überbewertet?
Boah, da muss ich mich mit Daniel zusammensetzen, weil der ist großer Zelda-Fan.
Oha, ich habe leider Zeldas auch nicht alle gespielt, deswegen. Oho. Ja, ich habe wenig Nintendo-Konsolen, deswegen.
Ja, aber die, ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber da reden wir dann später nochmal drüber. Also, ne, ich sage, Riesenempfehlung, super Ding. Jan, vielen, vielen Dank, dass du dich wieder mit mir in so einen umfangreichen Podcast reingeschmissen hast und mit mir über Home gefachsimpelt hast. Sehr, sehr cool.
Immer wieder gerne.
Und also ich verlinke euch die ganzen Sachen im Blog, da findet ihr die ganzen Infos und also ich kann es auch nur sehr empfehlen. Und die es bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag zu wünschen.
Moin!
Alles klar, bis dann. Tschüss!